Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass Menschen sich offener entgegentreten und ja, und mehr ins Gespräch kommen. Und dass es ja weniger wichtig ist, wo sie herkommen, wer sie sind und so weiter.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind Darwin und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und vielleicht wollt ihr uns ja bei dieser Mission helfen. Ihr könnt diese Folge teilen in den sozialen Medien, mit Freundinnen und mit Freunden und auf den Folgen-Knopf drücken auf Spotify, um keine der zukünftigen Folgen zu verpassen. Unsere heutige Gästin ist Hetty Berg und Hetty Berg ist Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin. Zuvor war sie mehr als 30 Jahre lang am Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ja, und Hetty Berg nimmt uns auf eine umfangreiche Themenreise, oder Isa?
Ja, wir sprechen mit ihr über das persönliche Erkunden und das Reinwachsen in das aktive Judentum. Es geht um Begegnungen, es geht um Begegnungsräume und den dauerhaften Wandel unserer Diskussionskultur. Und gleich zu Beginn verrät uns Hetty Berg aber, dass sie eigentlich sehr ungern über sich selbst spricht. Und wie sie dennoch in die neue Rolle als Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin gefunden hat, die natürlich direkt mit hoher Aufmerksamkeit und viel Öffentlichkeit verbunden war, das verrät sie uns. Also da kann man sehr viel von lernen, wie sie das gemeistert hat. Und es geht natürlich auch um die unterschiedlichen Mentalitäten, also Deutschland, Niederlande, sowohl in der Arbeitswelt als natürlich auch mit Bezug auf Führungsstile. Und ach ja, Hetty Berg sagt uns, verrät und sie würde niemals Fallschirm springen. Warum das so ist, das verrät sie uns natürlich auch. Es ist ein ruhiges, nachdenkliches Gespräch mit einer Frau, die mit ihrer Arbeit neue und sehr wichtige Begegnungsräume für den Austausch schafft.
Ja, ich war direkt nach dem Gespräch, eine Woche danach, habe ich das Jüdische Museum in Berlin besucht und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Auch diesmal ist Schieß Mercedes wieder Partner und Schieß Mercedes verfolgt eine ähnliche Mission wie wir hier bei Role Models. Lass dich inspirieren und werde Teil der Schieß Mercedes Community. Das kannst du tun, indem du den Newsletter abonnierst unter newsletter.schießmercedes.de. Dadurch erhältst du einmal im Monat eine Dosis Inspiration anhand von Interviews, Porträts, Home Stories und auch hier und da mal Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen. Im aktuellen Newsletter spricht die Journalistin Ziani Sophia Höder mit der Schauspielerin Thelma Boabeng über das Bedürfnis nach Gemeinschaft und wie man eine Community für Gleichgesinnte schafft. Alle Infos auch in den Shownotes, nochmal der Link newsletter.schießmercedes.de. Vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung der Folge. Jetzt geht's auch schon los mit dem Role Models Podcast, Episode Nummer 72 und hier ist Hetty Berg.
Ich fand das schon interessant, dass sie sagen, also als Kind wurde ihnen gesagt, dich nicht zu sehr zeigen. Hat sich, also das ist ja dann was man so als Kind dann mitlernt und mit ins Erwachsenenleben mitnimmt. Und dann kann man ja als Erwachsener trotzdem nochmal hinterfragen, ob das dann auch stimmt. Also haben Sie eine andere Meinung dazu jetzt? Haben Sie eine andere Auseinandersetzung jetzt damit, wie es ist, über sich selbst zu sprechen?
Ja, ich habe es jetzt dann zum ersten Mal erlebt, dass man in der Öffentlichkeit danach gefragt wird, so, weil das bringt diese Rolle mit. Und das ist auch das große Unterschied mit, was ich bisher gemacht hatte, weil dann war ich mehr so auf dem zweiten Ebene und habe ich da in das Jüdische Viertel in Amsterdam und das Jüdische Historische Museum, wo ich über 30 Jahre gearbeitet habe, hatte ich so mich entwickelt zu ich hatte da eine sehr wichtige Rolle gespielt, aber fast unsichtbar. Und das ist dann das Neue und auch das Spannende von meiner Stelle jetzt als Direktorin in Berlin, dass ich diesen Schritt machen musste. Und das war auch ein bisschen, was ich gefürchtet hatte, weil ich habe sehr viel Erfahrung mit einem Museum leiten ein jüdisches Museum. Aber dieses Aspekt war, was ich niemals gemacht habe. Und das ist natürlich auch spannend und das war auch, ja, was ich gefürchtet habe, aber warum ich auch dachte, ja, das soll ich jetzt wirklich machen, weil dann kann ich mich auch weiterentwickeln und auch weg von dieses...
von dieser mütterlichen Stimme, oder?
Und ich denke, wenn ich es ihr gefragt hätte, hätte sie das niemals gesagt. Mhm. Aber das habe ich so interpretiert.
Mhm. Ah, okay, also es war Interpretation statt wirklich gesagt,
es war nicht von,
nimm dich mal zurück. So. Oder nein. Zeig dich nicht zu viel.
Nein, es war vielleicht mehr, was sie vorgelebt hatte, selber. Okay. Und was man dann als Kind internalisiert, als Botschaft. Mhm. Aber ich denke nicht, aber... Ja, doch, dass wenn Menschen sich sehr manifestiert hatten, Männer und Frauen, war das immer etwas Negatives zu Hause. Mhm. Also, weil das auch oft Menschen waren, die das, ja, das brauchten, aber nicht notwendigerweise dann auch das fühlen könnten.
Ja.
Mhm. Und also, damit etwas wirklich bewirken.
Mhm.
Aber das nur, oh, hier bin ich und guck mich und so weiter, ohne dass wir, ja, wir haben wirklich mitgegeben, was man muss etwas machen und dafür
kann man stehen. Ja. Und,
ja, ja, und das ist wertvoll und das oder bedeutsam und dann, man muss auch einen Beitrag liefern zu dem allgemeinen Gut und zu dem Gesellschaft. Das sind wichtige Dinge. Es ist nicht wichtig, dass dein Ego dann ganz aufblasen kann. Und so man muss wirklich beitragen und das aber nicht für deine Person, aber für
die Sache.
Für die Sache,
okay.
Ja, ja.
Sie haben eine Sache gesagt, die war schönes Sprungbrett eigentlich zu unserer Frage, dass Sie gesagt haben, dass Sie in der zweiten Reihe natürlich viel bewirkt haben in Amsterdam, und aber eher unsichtbar war. Und jetzt sind Sie selbst sichtbarer geworden, ne, durch Ihre Rolle hier in Berlin, und haben auch den Anspruch, andere Frauen sichtbarer zu machen. Fällt Ihnen eine ein, die Sie heute jetzt gerade in dem Moment sichtbar machen wollen? Oder ein bisschen mehr Sichtbarkeit geben wollen?
Ja, ich glaube, dass die Ausstellung, die wir jetzt haben von Yael Bartana, das ist eine Künstlerin. Sie hat zum ersten Mal in Deutschland eine große Show, Solo-Show. Und das ist natürlich auch eine tolle Weise, um jemanden sichtbar zu machen. Vielleicht auch, dass ich finde auch, dass man in so ein großes Haus wie das Jüdische Museum ist natürlich nicht nur die Direktorin. Ja, das sind all die Menschen, die dort arbeiten. So, manchmal haben sie mich gefragt, um etwas zu schreiben über die neue Dauerausstellung. Die neue Dauerausstellung habe ich nicht gemacht. Ich war noch nicht da.
Mhm.
Es ist viel besser, dass jemand das schreibt, die dabei war. Und dann diese Name, das ist dann auch eine Frau, die da sehr damit, oder viele Frauen, die damit beschäftigt waren. So, dass man auch in die Rollen, dass nicht alles zu die eine Person geht, aber dass man auch die
das
Kollegen...
Das die Sichtbarkeit verteilt im Prinzip.
Ja, und nicht nur auf die Frauen natürlich, auch die Männer.
Ich würde gerne zu dem Punkt einmal zurückgehen, wo Sie gemerkt haben, dass diese Öffentlichkeit und auch Ihre Person, dass das auf einmal eine wichtige Rolle spielt. Mit wem haben Sie sich da ausgetauscht oder wie haben Sie in diese Rolle reingefunden, dass das Thema Öffentlichkeit und Sichtbarkeit auf einmal auch Teil der Aufgabe ist und Teil der Rolle ist?
Ja, bevor ich angefangen hatte, gab es schon Fragen nach Interviews und so weiter. Ich hatte, bevor ich angefangen bin, verweigert, um Interviews zu geben, weil ich war überhaupt noch nicht, ich hatte noch nicht angefangen. So.
Noch gar nicht da.
Ja, so, worüber sollte ich dann sprechen? aber dann hatten wir auch, es gab zurzeit keine Pressesprecherin in das Jüdische Museum Berlin, dann haben wir eine Beraterin in den Arm genommen, und damit habe ich so meinen Antritt vorbereitet. Ja, und da habe ich auch ein erstes Interview, gerade vor ich angefangen war, gemacht. Und ja, haben wir darüber gesprochen, aber es ist etwas, was man nicht wirklich vorbereiten kann. Hä? So, das war wirklich, man muss es nur tun. Mhm. Und natürlich war es dann, ja, dann war das okay. Und dann bekommt man ein bisschen Erfahrung und dann geht es schon viel leichter. Und dann macht es auch Spaß. Mhm. Das, aber es ist so ein, ja, so ein bestimmter Schritt, den man machen muss. Und ja, das war auch ein bisschen die Entscheidung, um diese Stelle zu nehmen oder nicht, war gerade das, ob man sich dann aus die Komfortzone geht, wo ich natürlich, weil ich so lange in derselben Institution gearbeitet hatte, ob man dann diese aus dieser Komfortzone gehen und noch etwas machen, was man noch nicht gemacht hat. Und das ist natürlich toll, dass ich jetzt, ich bin fast 60, dass man dann noch diese Chance hat, um so etwas zu machen. Und das spüre ich natürlich, dass dieses immer so ein bisschen in der Hintergrund sein und dass es dann okay ist, um da zu stehen, auf dem Podium zu stehen, zu sprechen. Mhm. Und das macht natürlich Spaß. Das ist
Was war der Antrieb oder was hat Sie ermutigt, diesen Schritt zu gehen?
Ja, Menschen hatten mich so gepusht, um mich zu bewerben, weil zuerst hatte ich überhaupt mich das nicht vorgenommen. Ich wusste natürlich, dass es diese Vakature gab, aber ich habe mir
nicht dran gedacht.
Nein, ich sah mich selber da überhaupt nicht, auch nicht in Berlin.
Warum nicht?
Ja, ich denke, dass auch weil es Deutschland ist und ja, es ist ein ganz großes Haus. Mhm. So, ich hatte mich das nie so mutige Frauen. Ich weiß nicht, ob ich so mutig bin von meinen Persönlichkeit her. Aber ich glaube, das ist auch bei mir, Sachen haben mehr zu tun mit Verantwortlichkeit nehmen. Es ist ein wichtiges Haus. Sie suchen jemand. Menschen sagen mir, dass ich das sehr gut machen konnte. So vielleicht muss ich das dann auch tun. So, weil ich finde es natürlich auch eine sehr wichtige Institution. Es spielt eine sehr bedeutende Rolle in der deutschen Gesellschaft und natürlich, ja, das muss gut geleitet werden und wenn andere Menschen denken, dass ich dann die richtige Person bin, so, dann habe ich darüber nachgedacht. Mhm. Und ja, und dann kamen all diese Überlegungen, so, nur bleiben, wo ich bin und das ist alles.
Fühlt sich wohl an.
Und ja, und bei, natürlich in Amsterdam und bei all meinen Freunden und meiner Familie oder hier in ein Umfeld, was mich total unbekannt ist, was politisch viel mehr gereizt ist, wo viel mehr at stake ist. Aber das ist natürlich, ja, das ist auch total spannend. Und ich habe mich keinen Moment jetzt gedacht an, oh, das hätte ich machen müssen. Ja. Ich finde es viel ich habe mich wirklich sehr viel Spaß an diesem Job. Es gefällt mich so viel mehr, als ich je denken konnte. Mhm. Ich finde es wirklich super, da zu sein. Und das ist sehr schön.
Das ist eine schöne Erkenntnis, ne? Zu sehen, erstmal, da ist dieser Job. Ich weiß nicht, ob ich für den gemacht bin oder ob ich den will oder ob ich aus dieser Komfortzone raus will und dann kommen Menschen so in ihrem Umfeld, die sie so bestärken und vielleicht dahin pushen ein bisschen und dann kommt der Entscheidungsprozess oder der Vorbereitungsprozess und dann vielleicht auch Angst oder so oder Befürchtung, ne, was passiert denn außerhalb von der Komfortzone und dann sind sie drin und sagen, oh, so habe ich so schön habe ich es mir gar nicht vorstellen können. Ne? Also da ist eine schöne Leere drin auch. Ne?
Absolut.
Das ist vielleicht so das Kopfkino, was dann so abspielt oder die Ängste oder die, alles mögliche, der Selbstzweifel vielleicht auch.
Ja.
Sobald man dann drin ist und die Sache dann macht, dann merkt man so, ah ja, voll gut.
Ja, das war auch von der ersten Tag, dass ich da war. War natürlich in Corona, also waren nicht viele Leute da. Und ich dachte, ah, ich würde mich fremd fühlen und nicht so, dass man denkt, oh, was mache ich hier? Ich weiß nicht. Aber von dem ersten Tag war es wirklich total gut, wie ich mich gefühlt hatte. Und habe ich auch gespürt, ja, das ist ein jüdisches Museum, wie was ich kenne.
Ja.
Und fast alle Prozesse, alles ist dasselbe. So, ich konnte gleich einsteigen und Entscheidungen treffen und mit Menschen sprechen und sie Feedback geben, weil das ist alles, das war alles bekannt, aber nicht das nach außen treten.
Ja, okay, ja.
Was sind vielleicht so abseits des Gefühls, was Sie jetzt haben, dass sich das gut anfühlt, trotz dieser inneren Widerstände oder inneren Fragen vielleicht am Anfang, was sind so 2, 3 Erkenntnisse, die Sie jetzt aus der ersten Zeit in der Rolle, wenn Sie reflektieren, jetzt so im Kopf haben? Was haben Sie über sich gelernt, aber was haben Sie auch über die Rolle, das Haus gelernt?
Ja, das Unterschied zwischen einer deutschen Institution und einer niederländischen ist riesig.
Warum? Also
die Kultur ist total anders. Hier in Deutschland ist viel formeller. Und auch die Hierarchie ist ganz anders. So, wenn man hier Direktor oder Direktorin ist, dann hat man schon Respekt, auch wenn man es vielleicht nicht verdient. Und in den Niederlanden muss man wirklich, der ist der Direktor oder Direktorin. So what?
So, muss erst mal beweisen.
Ja, wirklich, wirklich. So, und das ist ein großes Unterschied, aber das gibt auch so einen Abstand. Und, und ich habe mich auch gleich duzen lassen und so weiter, so um diesen Abstand zu niedriger zu machen und ein bisschen lockerer und dass man auch Fehler machen darf oder blöde Witze in einem Treffen oder dass man lachen kann oder also, dass
wie wurde das aufgenommen?
Ja, so am Anfang hatte ich wirklich, dass Menschen ein bisschen nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen und auch, dass ich auch wirklich nach der Meinung von den anderen, dass ich das danach fragen und dass ich auch will, dass sie wenn ich etwas sage in einem Treffen mit einer Idee, dass ich nur einen Gedanke habe in diesem Moment und dann sage ich das, dann will ich, dass Menschen zu mir sagen, oh nein, ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, weil es ist nur eine Idee. Aber nein, wenn die Direktorin das sagt,
ja.
Als ob sie es dann gleich machen wollen. Aber das ist nicht, warum ich es gesagt habe. Ich will nur austauschen, um zu sehen, was ist die, dass man auch zusammen und in Austausch die Richtung macht.
Und,
ja, oder, und oder Pläne oder Ideen, so dass man, ja, ich glaube, dass dieses Raum schaffen, statt vielleicht so von oben zu herrschen. Ich glaube, das ist ganz anders. Und dann sieht man, dass man sich daran gewöhnen muss. Weil man fordert die Menschen dann auch mehr natürlich, mehr Verantwortlichkeit. Dass, und nicht nur, ja, es gibt dort oben jemand und der sagt, was gemacht werden, so extrem war es natürlich nicht, aber so dieses Gefühl, so das finde ich auch schön, dass man sieht, dass man wirklich schon nur bei die als eine andere Person auch so dann die Atmosphäre beeinflussen kann und ja, das finde ich sehr schön.
Ja.
Ich muss gerade an meine Uni-Zeit denken, wenn Sie das so erzählen. Ich habe in Maastricht studiert und weiß noch, wie überfordert ich in den ersten Wochen war, weil von uns direkt gefordert wurde, sich hinzustellen, zu präsentieren, eine Diskussion zu leiten. Und das ist so gegensätzlich zu dem deutschen Unisystem damals auf jeden Fall. Jetzt hat sich das, glaube ich, auch geändert, wo man einfach, man hat die Professorin, den Professor vor sich stehen, der trägt vor, man schreibt mit, lernt zu Hause und da ist keine Partizipation dabei. Und das war in Maastricht komplett umgedreht. Und das hat, glaube ich, gerade die Studenten, die aus Deutschland nach Maastricht kamen, komplett überfordert. Weil auch da mit dem Studienleiter oder der Studienleiterin, es gab nicht mehr diese Hierarchie, die es vielleicht in deutschen Unisälen gab. Und dieses Aufbrechen von, nein, ihr könnt auch eure eigene Meinung entwickeln und die wird gefordert und die wird auch gehört und die wird respektiert. Das hat mich auf jeden Fall fürs Leben total geprägt, weil das wie so ein kalter Sprung oder wie so ein Sprung ins kalte Wasser war. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, wie das Team um sie herum, glaube ich, auch mit dieser Situation dann erstmal sich anfreunden musste, um auch eine eigene Meinung zu haben. Und diese Vorstellung von, die Direktorin sagt etwas und die Idee ist vielleicht nicht ganz so gut, aber wir stimmen dem trotzdem zu, weil es auf der Hierarchieebene über uns steht. Also das finde ich ganz spannend, dass es diesen Kulturunterschied direkt, auch was die Teamführung angeht oder das Zusammenarbeiten angeht. Abseits dessen, was haben Sie noch so beobachtet für sich oder auch das Ankommen in der Rolle?
Ja, was ich schon sagte, ist, dass dieses Haus wird natürlich sehr, das Haus wird sehr beobachtet.
Es ist das größte jüdische Museum in Europa.
Ja, aber es wird
auch
das ist auch in Europa so, aber gerade in Deutschland wird das Haus auch sehr eng beobachtet. Das zeigt auch die Bedeutung des Hauses. Aber dass man ja dann auch in diese ganze politische Szene und die Debatten, dass man das ja gut folgen muss, aber das, wenn man von außen kommt, ist das nicht so einfach. Wenn man noch überhaupt niemand kennt und auch wenn es einen Namen gibt, kann ich diesen Namen nicht einordnen. Mhm. Weiß ich nicht, der ist in diese Richtung und deshalb sagt er das oder das muss man natürlich langsam einarbeiten. Aber ich glaube auch, dass die Debatten, die hier wirklich sehr polarisiert ist und auch sehr, sehr intensiv geführt wird in die Medien und jemand schreibt etwas und dann schreibt ihr Folgen und dann nehmen sie etwas noch von so viele Monate her wieder auf und dann wird wieder dieses ganze Debatte wieder gemacht. Das ist, das hat man in den Niederlanden auch nicht. Es hat natürlich auch die ganze Antisemitismus-Debatte und jetzt wieder das Einordnen von der Shoah im Vergleich mit andere Genoziden und so weiter, so wie man jetzt sagt, vielleicht so ein zweiter Historikerstreit, da ist so viel los und das wird wirklich intensiv darüber in der Medien gestritten. Das ist das gibt es nicht in den Niederlanden und manchmal denke ich auch, jetzt ist es
Jetzt reicht's.
Reicht es wieder, ja. Mhm. Es ist auch ein bisschen so ein intellektueller Kreis, wo man sich streiten kann. Aber es, ja, es ist auch natürlich wirklich polarisiert. Und inwieweit man dann wirklich nach die anderen lauscht oder versucht, sich miteinander auseinanderzusetzen, mit was er denkt. Und es ist sehr viel das Verteidigen von diesen Positionen. Und ja, das, dann kommt man nicht so viel weiter, glaube ich.
Das klingt so ein bisschen, dass Teil der Rolle jetzt hier in Berlin ist, dass sie so ein Nebenprodukt ist, dass sie da so mit reingezogen werden in diese Debatten oder dass das Gefahr besteht, da sehr stark mit reingezogen zu werden. Obwohl ihr Auftrag oder ihre Arbeit ja eigentlich um das Haus geht, ne? Und die Kultur und die Ausstellungen und die Kuration von den Ausstellungen. Wie sehr schaffen Sie es da, bei sich selbst auch zu bleiben und sagen, okay, da geht ganz viel ab so um mich rum in den Medien etc., besonders jetzt in Deutschland im Vergleich zu den Niederlanden. Wie schaffen Sie es so, bei sich zu bleiben dann?
Ja, ich finde es wichtig, um dann ins Museum so einen Raum zu schaffen, wo vielleicht diese Diskussionen auch stattfinden, aber dass man wirklich einander begegnet. Und weil das ist auch, jetzt ist es alles, die sind die Debatte so scharf geworden, dass es fast nicht mehr möglich ist, um mit diesen Menschen mit wirklich unterschiedlichen Meinungen zusammenzukommen und zu sprechen. So, entweder spricht man mit Menschen, wo man sich schon einig ist, so in diese Bubbles, und dann streitet man sich über die Social Media oder in den Medien. Aber um in Kontakt zu kommen und so diese Begegnung zu haben, und ich hoffe, dass wir in das Museum dazu einen Beitrag liefern kann, oder das ist mein Ziel, dass wir dort dass es ein Ort auch ist, wo diese offenen Debatten stattfinden können, aber auch in einem geschützten Raum. Ja. So vielleicht nicht immer in der Öffentlichkeit. Man kann auch mit Menschen zusammenkommen und sprechen, zuerst untereinander, und nicht, dass es dann wieder in dem, ja.
Weil dann wieder eigentlich eine Polarisierung daraus entstehen kann, ne? Also sobald.
Und es gibt natürlich viele Themen, worüber es auch sehr, sehr notwendig ist, sich darüber auszutauschen. Weil in diesem Sinne sind die Debatten natürlich auch sehr gut, aber die Polarisierung, das ist mehr nicht die Debatte an sich, ist nicht falsch, aber dass es so polarisiert ist, und ja, dann denke ich, ja, das haben sie doch überhaupt nicht gesagt. Dann wird es ganz schnell in eine Richtung und dann, ja, kommt man nicht weiter.
Wir machen eine kurze Pause, um euch einen neuen Supporter des Role Models Podcasts vorzustellen und gleichzeitig einen Podcast-Tipp zu teilen. Der Podcast heißt Bewusst gemacht, und hier dreht sich alles um bewussten Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Produziert wird der Bewusst gemacht Podcast von Manufaktum, dem Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren für einen Gegenentwurf zur Wegwerfmentalität steht. Bei Manufaktum findet ihr hochwertige Produkte, die es zu behalten und pflegen lohnt, die reparierbar sind und langlebig und funktional sind. Im Bewusstgemacht-Podcast spricht Theresa Frigger alle zwei Wochen mit Kolleginnen, HerstellerInnen und ExpertInnen über die wichtigen Fragen zu Themen wie Nachhaltigkeit, verantwortungsvollen Konsum und eine faire, ressourcenschonende Lebensweise. Ich habe mir aus der ersten Staffel die Folge angehört, in der es um nachhaltiges Konsumieren geht und wie das eigentlich geht. Ich fand die Folge höchst spannend und freue mich deshalb besonders auf die zweite Staffel von Bewusst gemacht, in der es vor allem darum geht, gewohnte Routinen zu hinterfragen, zum Nachdenken anzuregen und kleine Veränderungen im Alltag zu machen. Für mich persönlich ist ein Ausflug von Ost nach West-Berlin zum Manufaktum immer ein besonderes Highlight, und jetzt gibt's mit dem Bewusst gemacht Podcast auch einen Ausflug für die Ohren. Die zweite Staffel von Bewusst gemacht findet ihr ab sofort auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen. Mehr Infos und den Link zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Herzlichen Dank von Isa und von mir an Manufaktum und den Bewusst gemacht Podcast für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Hetty Berg.
Haben Sie ein Beispiel für, also wenn Sie sagen, wir wollen diese Räume auch schaffen, uns zu begegnen, auszutauschen, erstmal in einem sicheren Raum, für Leute, die das jetzt so hören, ne, und sagen, ah, das klingt ja voll interessant, ich frage mich, was da passiert. Also was entsteht, wenn Sie diese Räume schaffen, der Begegnung und des Austausches? Können Sie da so ein bisschen zu erzählen, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können?
Ja, das war schon vor einigen Jahren, gab es auch so dieses Format, zum Beispiel in der Akademie, das Jüdische Museum Berlin hat auch eine Akademie und da gibt es einen jüdisch-muslimischen Gesprächskreis. Mhm. Und das sind meistens Menschen, die auch in ein beruflich da unterwegs sind. Und ja, dann ist dieser Austausch ist sehr, sehr wichtig natürlich, um Erfahrungen zu teilen oder über schwierige Themen zu sprechen, wo man vielleicht überhaupt nicht sehr nah aneinander ist. Aber so etwas habe ich jetzt auch angefangen, so mit einem innerjüdischen Gesprächskreis, weil ich dachte, warum nur Juden und Moslems? Es gibt so viele Themen, womit Juden sich beschäftigen und wo es auch sehr viele verschiedene Meinungen gibt und wo man auch sehr gegenüber einander stehen kann und da auch ein Austausch darüber zu haben. Aber das ist alles sehr überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Und dann, ja, dann höre ich auch von sehr vielen verschiedenen Seiten, dass die Bedürfnis auch da ist. Ja, und sowieso die Programme, auch öffentliche Programme, dass wir so eine Plattform sein. Jetzt kommt ein Buch aus von David Baddiel. Da haben wir im Oktober so eine Buchpremiere. Das ist ein englisches Buch und das heißt Jews Don't Count. Hm. Und das ist in dieses jetzige Debatte mit dem Black Lives Matter und so weiter. Mhm. So diese wichtige neue Debatten, aber wo dann die Juden als ob die Juden, ja, sind Juden weiß, ist das auch, diese Gedanken, dass die sind nicht die diskriminierte Gruppen, die gehören nicht dazu, die sind total ignoriert oder auch in das Kampf der Unterdrücker gesetzt. Mhm. Und darüber hat er ein Buch geschrieben und dann haben wir eine Diskussion darüber. Ich denke, das ist ein interessantes Thema, wie damit umgegangen wird. Und diese ganze Rassismusdebatte und wo Antisemitismus auf einem kein Rassismus ist. Mhm. Das ist da
ganz. Es wird voneinander getrennt.
Ja, ausgeklammert. Ja. Ja. Und darüber ist es natürlich gut zu sprechen.
Und die sind dann diese Foren, in denen Sie sagen, wir wollen diese sicheren Räume schaffen und uns über diese Themen austauschen, die jüdische Menschen bewegen. Die sind dann nicht der Öffentlichkeit zugänglich, die sind dann hoch kuratiert. Also oder kann man sich das vorstellen, dass es auch ein Ort ist, in dem Leute, die jetzt sich nicht gut mit jüdischer Kultur oder jüdischen Geschichte oder jüdischen Religion auskennen, einen Zugang dazu finden können?
Ja, das machen wir auch, aber es sind andere Formate. So, wir haben jetzt, es ist das 20-jährige Jubiläum des Museums und können wir nicht groß feiern wegen Corona. So haben wir vier Abende, so ist die Kultursommer. Und dann haben wir für das große Publikum haben wir Veranstaltungen und das war jüdisch in Echtzeit. So dann kommen Juden heute mit verschiedenen Positionen, kommen aufs Podium und dann sprechen wir über das, ja, jüdisch sein heute in Deutschland oder hatte eine von liberal bis orthodox, haben wir auch sechs Personen und da war sehr Rabbiner und ein weiblicher Vorsänger oder eine Vorsängerin und jemand aus das Gemeindeleben und eine Frau von einem Rabbiner, die auch ein orthodoxer Rabbiner, die spielen auch eine große Rolle in das Gemeindeleben und so weiter. So haben wir jemand aus Israel dabei, war natürlich jemand, der russischsprachig erzogen war und so weiter. Und dann sieht man auch, dass man fast alle Menschen auf das Podium nicht auf derselbe Weise erzogen worden sind im Judentum, als sie es jetzt leben. Mhm. Und das fand ich ganz wichtig, dass dann das Publikum, das meistens nicht jüdisch war, es war auch online zu sehen, dass sie dann verstehen, dass das Judentum auch etwas dynamisch ist, wie man das lebt. Und das kann auch in der Lauf eines Lebens kann sich das ändern. Das ist nicht gesagt, ich komme aus ein orthodoxes Haus, der Rest von meinem Leben lebe ich so, oder ich bin mit nichts aufgewachsen und so, ich bin total säkulär mein ganzes Leben. Das ist nicht so. Das
ist ein Wandel eigentlich.
Ja, und das fand ich so schön, dass das bei jeder auf dem Podium dem Fall war. Das hatten wir uns vorher nicht realisiert, dass das so war. Aber das war ganz schön, und dann denke ich, ja, das ist eine wichtige Botschaft für Menschen, die nicht damit bekannt sind und neugierig sein oder etwas damit darüber lernen werden. Und natürlich ist all unsere Programme und all unsere Ausstellungen und das ganze Haus ist natürlich für die Vermittlung über die jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland für Menschen, die nicht so viel wissen. So, das haben wir sowieso.
Ja.
Das ist auch unsere Aufgabe. Aber um darüber hinaus auch ein Ort zu sein, wo Menschen sich treffen können, und das können dann sehr unterschiedliche Zusammensetzungen sein von Menschen.
Es ist schön, dass Sie sagen, dass das eine dynamische Sache ist, ne? Und im Wandel ist. Und es ist ein bisschen so wie in ihrer persönlichen Geschichte auch, ne? Sind die in einem säkulären Haushalt aufgewachsen und haben dann erst später, Sie haben mal gesagt, dass sie es, dass viele erst in der zweiten, also dass wie viele Juden in der zweiten Generation sie so einen aktiven Weg ins Judentum gefunden haben und gewählt haben, ne? Und haben sie gesagt, dadurch bin ich auch beim Jüdischen Museum in Berlin gelandet. So, ne? Also das ist, glaube ich, ein Beispiel von dem, was Sie, also Ihr persönliches Beispiel, das von dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es für Sie ja auch unterschiedliche Phasen gegeben hat, oder es scheint so zumindest. Können Sie so ein bisschen über Ihre eigene Geschichte da so ein bisschen erzählen, wie so Ihr persönlicher Wandel war und was für Sie bedeutet, aktiv ins Judentum reinzugehen?
Ja. Ja, ich bin sicher ein gutes Beispiel auch dafür, weil wegen der Krieg und der Familienerfahrung in dem Krieg war alles, was mit Judentum zu tun hat, war bedrohend und verbunden mit schmerzhaften Ergebnissen. So, es wurde nicht verneint oder etwas, aber ja, das war etwas.
Es wurde nicht darüber gesprochen.
Auch nicht gesprochen, aber ja, wir haben bestimmte Sachen nicht gegessen, weil man das nicht macht, so kein Schweinefleisch und so weiter. Aber wir haben Matzes gegessen, mit Osten, nicht mit das jüdische Osten. Mhm. So diese Sachen und bestimmte Speisen, die dann typisch für die jüdische Küche sind, das haben wir, das geht natürlich immer durch, aber nichts Religiöses. Und bei uns zu Hause war Religion sowieso, ja, hat keinen Platz, und das war auch ein bisschen der Grund von sehr viel Elend in der Welt. Mhm. Religion als im Großen und Ganzen.
Als Grund, ja.
Ja, ja. So das war. Aber weil das natürlich so unter der Oberfläche diese Traumata eine Rolle gespielt hatten und das immer so, ja, das war dann etwas Negatives. Ja, das Jüdischsein, das hat nur zu ja, sehr negative, schmerzhafte Sachen geleitet. Und ich war als Kind schon darin interessiert und was dann genau passiert war. Und, aber ich dachte auch, das kann doch nicht, als all diese Familien Mitglieder da für das Jüdischsein gestorben sind oder ermordet worden sind, kann das doch nicht nur etwas Negatives gewesen sein. Das hatte ich als Kind schon. Dieses und dann habe ich, ja, habe ich versucht, auch die mehr darüber zu wissen, auch vielleicht eine positive Seite. Und ja, wir hatten auch Familie in Israel und wollte ich gerne nach Israel gehen. So bin ich 15, 16 war bin ich als zum ersten Mal nach Israel gegangen und nach dieser Familie war ich allein gegangen, haben mich meine Eltern mich allein dahin lassen gehen. Denke ich auch, oh, das ist interessant, das würde ich, hätte ich mit meiner Tochter nicht gemacht.
Wo sind Sie dahin?
Entschuldigung?
Wo sind Sie dahin in Israel?
Ich bin zuerst nach einem Art von Onkel gegangen in Tel Aviv und er hat noch Jiddisch gesprochen. Er kam aus den baltischen Ländern und bin ich mit ihm so in der, damals in, war Tel Aviv noch nicht so, so hip und alles, das war noch wirklich so eine, hat man diese ganz kleine Laden, wo die Leute mit das Handwerk gemacht hatten, um die Stuhlen wieder zu polstern oder die Schuhmacher. Und dann kannte er so viele Leute, hat ihn mit alle Jiddisch gesprochen. Und das, aber ich bin auch so nach anderen Cousinen von meinem Vater gegangen, die dann, und die eine hat mich dann wieder nach einem anderen geschickt. So, die hat eine Tochter in deinen Eltern und dann gehst du dahin. Das war
so eine Reise eigentlich.
Ja, und dann überall konnte man verbleiben und das war alles ja so ganz gastfrei und ganz locker. So, das war, und dann bin ich immer jeden Sommer nach Israel gegangen. Mhm. Aber bevor ich nach Israel gegangen war, wollte ich schon ein bisschen Hebräisch lernen, weil ich wollte dann ja, die Sprache ein bisschen verstehen oder ein Basis haben. So, wenn ich so 14 war, glaube ich, habe ich dann privat Unterricht bekommen von einem Bekannten von meinen Eltern, die Hebräisch lehrt. Mhm. Und dann bin ich jeden Samstag, habe ich zuerst ging ich mal nach meinem extra Ballettstunde in Arnheim. So, das muss ich mit dem Zug gehen. Und dann danach bin ich nach der Lehrerin Hebräisch gegangen und habe ich die Basis gelernt von Hebräisch. So, ich war wirklich interessiert um...
Aus eigener Motivation und ja, aus eigenem Interesse.
Ja, aber es haben ja, weil ich das wollte, haben meine Eltern ist das immer gelassen und stimuliert. Sie haben uns immer, was wir machen wollten, haben sie uns immer stimuliert und nicht gesagt, du sollst das oder du... Das darf man nicht. Ja, wir durften kein Pferd reiten, weil das zu gefährlich war. So Sachen, die, und auch nicht bei dem Pfadfinder, weil wir durften keine Uniform tragen.
Ja, okay.
Das war sehr, meine beste Freundin war bei der Pfadfinder und da wollte ich natürlich auch, wenn ich klein war. Aber das war wirklich, da waren einige Sachen, die wir nicht in Uniform und keine gefährlichen Sachen so auf ein Pferd. So dann habe ich ja so diese Interesse und nach Israel und aber nur, dass ich in eine Synagoge gegangen bin. Ja, ich bin auch ein paar Mal, hat unsere Mutter uns mitgenommen nach einer liberalen Synagoge in Arnheim für ja, die Kinderfeste von Chanukka und Purim. Aber das war doch nicht wirklich... ja, das war nur ein paar Mal, kann ich mich erinnern. Und mein Groß, weil ich dieses Interesse hatte, und auch, bin ich auch einmal mit meine Großmutter nach sehr orthodoxe Familie gegangen, um das Pesach zu feiern, so das jüdische Osternfest. Und das ist ein sehr spezieller Abend, wo dann die Geschichte von der Auszug aus Ägypten gefeiert wird. Und ja, das war auch so dann ein ja, ganz besondere Erfahrung, um das mitzumachen, weil ja, ich war interessiert, ich wollte wissen, was ja, was macht man dann? Was ist das Judentum dann? Was, so, dann habe ich das so ein peu à peu, so klein Häppchen davon habe ich erlebt. Und dann, wenn ich nach London gegangen bin, um für mein Balletterziehung, da bin ich dann selber wirklich in der Synagoge gegangen und dann wirklich regelmäßig und viel mehr gelernt und gelernt, die Dienst zu folgen und so weiter. Und wenn ich dann zurückgekommen bin nach 2 Jahren in Amsterdam, bin ich Mitglied geworden von der Synagoge in Amsterdam. Und dann war ich ja Anfang 20. So. Mhm. Ja, was auch noch sehr, sehr wichtig war für mich, war, dass wenn ich so, ich glaube, 15 war, war eine Nichte von meinem Vater, der auch in Israel gewohnt hatte und wieder zurück war in Amsterdam, die ist verheiratet mit einem Israeli. Und auf diese Hochzeit habe ich einen Künstler kennengelernt, der jetzt noch immer mein bester Freund ist. Er ist fast 20 Jahre älter als ich. Und er war ein praktizierender Jude, aber auch ein Künstler, und er lebte zusammen mit einer Frau. So nicht das Traditionelle, aber er hat wirklich das Judentum gelebt. Und er hat mich, so, das war ich so 15, er hat mich auch oft eingeladen. So, ich bin oft wir wohnten nicht in Amsterdam, so eine Stunde weit von weg, bin ich oft mit Shabbat eingeladen dort. Und dann habe ich immer dieses Pesachfest, was ich dann einmal in diese, habe ich immer mit ihm und seinen Freunden gefeiert. Die haben mich immer so, das war für mich die erste Begegnung mit jemand, die war wie wir, aber die auch das Judentum praktiziert hatte. Und da habe ich gesehen, ah, das kann man machen. Mhm. Man braucht man nicht ganz orthodox zu werden, aber man kann diese selbe,
man kann das verbinden.
Ja, Lebensstil haben, aber doch etwas damit machen. Und ich glaube, das war sehr wichtig, ja, für mich, diese Begegnung.
Und dann der Weg in, also Sie haben vorhin schon angesprochen, Ballett und Tanzen, und dann aber der Weg in die Kultur und ins Museum. Sie haben ja als Praktikantin im Prinzip den Weg gestartet. Wie wichtig war diese berufliche Welt dann für das Annähern und das Praktizieren des Judentums?
Ja, das war natürlich eine Chance, dass ich bei das Jüdische Museum dann gekommen bin. Das hat natürlich auch alles zu tun, dass ich mehr darüber wissen wollte. Ich habe damals dann von der Tanzerziehung von 4 Jahren nach der Theaterwissenschaft bin ich übergegangen. Und da musste ich ein Praktikum machen, und dann bin ich bei das Jüdische Museum gekommen, und dann bin ich niemals mehr weggegangen, bis jetzt ich nach Berlin gegangen bin. Und das war natürlich auch so eine Art von Wordung, dass ich durch die Arbeit natürlich sehr viel lernte über die Geschichte der Juden in den Niederlanden, aber dadurch auch über meine Familiengeschichte. Es war auch eine Weise, um das Loch zu füllen, was wir dann nicht mitbekommen hatten. Und aber auch wenn ich dann angefangen bin, dort zu arbeiten, hatte ich auch nicht mehr so viel Bedürfnis, um dann oft in die Synagoge zu gehen, weil das hat sich dann das war ein Ersatz dafür, so dass, um das mit das Jüdische zu beschäftigen und mein eigenes Judentum zu entwickeln, war das dann mehr in der Platz gekommen, das Kulturelle und das das Wissen über, über die Geschichte und Selbstrealisation, sagt man das? Mhm. Yeah. Ja, so yeah. Dass die natürlich mehr am Anfang dann nach 30 Jahren, dann ist das schon gewesen. Aber am Anfang war das ja sehr wichtig und das war auch sehr interessant, dass sehr viele Kollegen dasselbe hatten. Die kamen aus so einer selben Situation, mhm. nicht wirklich, wie gesagt, so in die 80er Jahre war sehr viel, so wenn ich jung war, sehr viel von dieser zweiten Generation, die war in dieselbe Situation, dass man von zu Hause nicht viel mitbekommen hat und ja, diese Suche, das war auch diese, die Suche für die Wurzeln, was auch natürlich nicht mal in die jüdische Kreise in die 80er Jahre stattfand. Mhm. Und ja, so dass, dass man, dass das wirklich so ein Entwicklung war, das nicht, ja, nicht individuell nur war, aber dass man das, das war wirklich so eine Bewegung. Und so auch viele Kollegen waren, waren das auch in dieses Prozess und auch viele Freunde. So, das gab auch ein sehr feste Band zwischen die Kreis, die, die da dort arbeitete. Hm. Ja.
Sie sprechen 6 Sprachen, ne? Sie haben eben so ein paar genannt. Also einmal Hebräisch haben Sie gelernt als junge Frau dann ne, raus nach, nach Israel, dann Hebräisch gelernt und mit einem Mann dort unterwegs gewesen, der Jiddisch gesprochen hat. Das wäre die zweite, würde ich mal sagen. Offensichtlich Niederländisch, offensichtlich Deutsch, das hört man. Und Englisch, würde ich dann sagen. Was ist die 6?
Ja, Französisch.
Französisch,
ja,
klar.
Ja. Ja, aber das offensichtlich Deutsch ist für mich nicht so offensichtlich.
Aber wir sprechen ja, ja gerade
jetzt,
auf Deutsch.
Jetzt, ja, genau. Aber das ist, ja, aber ich spreche... Ich spreche das natürlich Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch ist wirklich gut. Mein Hebräisch sollte, das möchte ich sehr gerne verbessern. Aber wenn ich in Israel bin und sich auf der Straße und so weiter, dann, dann geht das ganz gut. Aber ich konnte dieses Interview niemals auf Hebräisch machen. Ja. Es ist, ich habe nicht diese...
Ja, wir auch nicht.
Und Jiddisch ist auch mehr passiv, so das kann ich, das habe ich mir gelernt zu lesen und das verstehe ich, das hängt ab, wem es spricht, aber das kann ich nicht gut sprechen.
Da muss ich ja ein bisschen meine Ignoranz jetzt auch zugeben, also der Unterschied zwischen Hebräisch und Jiddisch?
Ja, Hebräisch ist natürlich die Sprache der Tora, der hebräische Bibel und das ist nur, das war immer die Sprache von der Religion und von der Tora und die wurde nicht mehr gesprochen, bis Ende 19. Jahrhundert das wieder aufgenommen wurde und entwickelt wurde und dann in zuerst in Palästina und dann später in Israel der Sprache der Juden geworden ist. Mhm. Und Jiddisch war die Sprache, das in das Aschkenasische, so in das West-, Zentral- und Osteuropäische Judentum gesprochen worden ist. Von der, ja, das hat sich in der späten Mittelalter aus dem Hochdeutsch entwickelt, mhm, genau, und ja, hat ja immer die Einflüsse von die und die Wörter von die Länder, wo die Juden sich waren, sind aufgenommen. So in, das Jiddisch in den Niederlanden war ganz anders als das Jiddisch in der Ukraine zum Beispiel. Weil dort hat man all diese slawische Einflüsse. Mhm. Und das Jiddisch wird auch mit dem hebräischen Buchstaben geschrieben. Mhm. Aber es ist, ja, es
sind ein, nur Wörter.
Ja, es gibt Hebräisch in Jiddisch, aber es gibt sehr viele andere Wörter, die man in das Hebräisch überhaupt nicht hat. So, es sind wirklich, man kann sagen, dass das Jiddisch war eine der Sprachen von der Juden in der Diaspora, weil man hat auch Ladino und Tadschik und Judeo-Arabisch und so weiter und so weiter. Es gab sehr viele jüdische Sprachen überall, wo Juden gewohnt haben. Aber Jiddisch war eine der von der größten Gruppe. So, das war mir wirklich die Sprache von den Juden in der Diaspora. Und ja, seit 120 Jahren, sagen wir, wird Hebräisch auch wieder wirklich als Sprache der Juden benutzt. Aber in der Synagoge wurde natürlich immer Hebräisch benutzt. Ja. Aber wirklich nur in der und auch zu Hause, aber nur in der Kontext und im Rahmen der Religion. Mhm. Und ja, und das mein noch ein über die Sprachen. In den Niederlanden lernt man auch viele Sprachen in der Schule. Und das ist natürlich bis eine bestimmte Ebene. Da war mein Deutsch auch auf dieser Ebene. Und war ich seit fast 20 Jahren jetzt mit einem Franzose zusammen bin, hat mein Französisch sich enorm verbessert. So, das ist dann mehr der Sprache, die ich durch die Liebe verbessert habe, und jetzt das Deutsch durch die Arbeit. Und Englisch war immer, ich habe auch 2 Jahre in London gewohnt, so da war mein Englisch natürlich auch, dass ich das ganz leicht benutzen kann. Aber ich wollte sehr gerne mein Hebräisch verbessern.
Ja. Ich fand, das war da in der Vorbereitung interessant, diese Informationen zu lesen, und dann dachte ich mir, also auf mich wirkt das, als wäre Sprache Ihnen wichtig. Ne? Und dachte ich mir, das würde ich gerne rausfinden. Und jetzt haben Sie aber die Geschichte eher so erzählt, dass es ja eher so in der Schule 3 Sprachen wahrscheinlich, Französisch, Niederländisch, Deutsch
und Englisch.
Und Englisch, genau, gelernt. Ja. Also das ist dann direkt, ich komme aus Belgien, bei uns war das ähnlich. Ne? Also da hatten wir den Vorteil, in diesen Ländern in der Schule dann direkt mehrere Sprachen auch zu lernen, weil die auch im Land auch gesprochen wurden, also in meinem Falle. Und dann, ne, Französisch jetzt aus der Partnerschaft, Hebräisch und Jiddisch dann aus ihrer eigenen Auseinandersetzung oder mit der Kultur, mit der Historie, auch mit dem Land. Und da auf einmal kommt man auf 6, was ja überdurchschnittlich viele Sprachen sind. Ne? Deswegen ist das eigentlich eine schöne Erklärung. Es ist halt so passiert. Ne?
Und ja, es ist nicht, ich bin ein Sprache Fetischist und ich will sie sammeln und jetzt gehe ich Russisch lernen und dann mache ich noch Chinesisch, und das wäre natürlich toll, aber das ist nicht mein Interesse.
Ja.
Aber ich glaube, was ich am schönsten finde, ist, dass man dann kommunizieren kann mit Menschen. Ich habe auch mein Französisch wirklich verbessert, weil in Frankreich, in Paris, nicht jeder Englisch spricht. Und natürlich in die Familie von meinem Mann, er hat auch Kinder, und seine ganze Familie, wenn sie zusammen sind, sprechen sie Französisch. So, dann muss man, dann lernt man das von selber. Ja, aber was schön war mit Deutsch, weil wir waren schon hier ein Jahr in 2016, 2017, weil mein Mann Friedrich Brenner, Fotograf, war dann Fellow in das Wissenschaftskolleg zu Berlin, und das war wirklich ein wunderschönes Jahr. Ich war 7 Monate dann auch da. Und dann war ich zum ersten Mal in einer deutschen Umgebung. Und dann habe ich gespürt, dass ich alles verstehe.
Mhm.
Und dann hatten wir auch dort Deutschstunden, konnten wir folgen. Und dass das Sprechen auch sehr schnell verbesserte. Und ich bin noch immer wirklich erstaunt, wie nahe Niederländisch und Deutsch sind. In dieses Interview, dann weiß ich ein Wort nicht und dann denke ich, oh, das niederländische Wort, und dann mache ich das auf Deutsch.
Und das passt.
Und oft passt es, nicht immer, aber oft ist das dann doch dasselbe Wort. Mhm. Und ich bin immer, das hatte ich mich niemals, war mich niemals so bewusst, dass die, und das macht es natürlich auch viel leichter für mich auch in der Arbeit jetzt, weil ich spreche nur Deutsch ins Museum und auch in Interviews und so weiter. Glücklicherweise ist das so nah, weil wenn ich ein Französin gewesen wäre, wäre das wirklich
schwieriger.
Eine große Barriere gewesen. Und ich finde es auch schön, das ist auch schön in das niederländische und in das belgische Schulsystem, dass man dann auch die Bücher in die Sprache liest, dass man die Originalsprache und natürlich auch auf dem Fernsehen, dass die Filme in Originalsprache mit Untertiteln sind. Und in Frankreich lehren sie vielleicht Goethe und Schiller, aber das lesen sie dann in Übersetzung. So, das ist natürlich auch sehr gut in das Schulsystem, dass man das alles mitkriegt. Und
Ich
Ich habe eine Nachfrage zu, also wir haben ja, ich versuche das mal gerade zu ordnen, also wir haben eben ein bisschen, also haben Sie eben so schöne Beispiele gegeben, was unterschiedlich ist zwischen der, würde ich jetzt sagen, Arbeitskultur im Museum in zwischen Niederlanden und Deutschland oder Berlin und Amsterdam. Und haben aber auch, also das ist so mehr so die Kultur des Landes ein bisschen verglichen. Wie sieht's, und dann haben wir so ein bisschen über das jüdische Leben auch gesprochen. Wie, inwiefern haben Sie gespürt oder beobachtet, ob es Unterschiede gibt zwischen dem jüdischen Leben dann zwischen Deutschland und den Niederlanden? Also Sie haben so sehr gute Beispiele für die Arbeitswelt gezeigt, kulturell. Und ist das ähnlich dann auch im jüdischen Leben?
Ja, das große Unterschied ist, dass es dank der Kontinentflüchtlinge, wie sie genannt werden, aber die russischsprachigen Juden, die dann ab den 90er Jahren in Deutschland gekommen sind, die jüdische Gemeinschaften hier enorm gewachsen sind. Mhm. Und diese Entwicklung hat sich in den Niederlanden nicht gegeben. Mhm. So in den Niederlanden hat man vielleicht 50.000 Juden, wovon die meisten nicht, nicht in einen, kein Mitglied sind von einigen jüdischen Organisationen. So ist vielleicht nur ein Viertel davon sind aktiv und die Rest sind Juden, aber die beschäftigen sich nicht so aktiv damit oder nicht sichtbar, was wir sagen. Und hier hat man so jetzt auch ein 200.000 Juden und auch sehr viele Israelis, die gibt es in den Niederlanden auch, aber das ist auf einmal diese enorme Diversität an jüdischen Expressionen gibt und sehr viele verschiedene jüdische Gemeinden und ja, das ist wirklich ein Unterschied mit den Niederlanden, wo das alles auch vielleicht mehr Kontinuität hat von bevor dem Krieg und danach, dass zumindest die jüdische Gemeinde als Institutionen weitergemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl mehr als 75% der Juden in den Niederlanden ermordet worden sind. So, es war wirklich sehr wenig übrig nach dem Krieg. Aber dann hat sich doch diese Strukturen haben sich durchgesetzt. Und ich glaube, hier gab es nach dem Krieg die Juden, die es gab in Deutschland, waren nicht die Juden, die es vor dem Krieg gab, weil es waren meistens Menschen, die displaced persons. Die Juden in Deutschland haben mehr Juden konnten auswandern. Die sind alle nach Amerika und überall gegangen und die sind dann auch nicht zurückgekommen, die in den 30er Jahren weggegangen sind, die sind nicht nach dem Krieg, gehen wir zurück nach Deutschland. Ja. Es gab einige, aber nicht viel. So die Juden, die hier waren, das waren die Menschen aus dem Displaced Persons Camps, die den Krieg in dem Lager überlebt hatten, aber auch natürlich Juden, die und Jüdinnen, die untertauchen konnten. Aber so, es gab es gibt nicht so diese Kontinuität. Und dann sind immer Gruppen dazu gekommen, so nicht nur die russischsprachige, aber es gab auch schon die tschechische Juden. Ich glaube schon in der 60er Jahre natürlich. Und Juden aus Iran. Und es hat immer so, jedes Jahrzehnt hat eine neue Immigration gegeben und die haben auch ihre eigene Judentum mitgebracht. Mhm. Und dann jetzt diese, ja, bei Berlin in die letzten, denke ich, 20 oder 15 Jahre auch so eine ganz attraktive Stadt war, sind sehr viele Israelis gekommen, aber auch Juden aus anderen Ländern, weil hier war es billig, man konnte hier gut leben, auch sehr viele Künstler und so, jetzt gibt es hier so eine Szene, wo man auch da, auch in unerwartete Orte und Kulisse gibt es jüdische Initiative und das war auch schön mit diesen Veranstaltungen, dass man sieht, so wie divers das ist, wie divers das gelebt wird. Und ja, das ist wirklich etwas, was es nicht so gibt in den Niederlanden und auch nicht, dass man so bewusst damit beschäftigt ist, was es heißt, um jüdisch zu sein in Deutschland heute oder in Europa. So diese ganze Debatte über, was ist der Rolle der Juden, sind die Juden hier in Deutschland für die Deutschen da, weil sie diese Vergangenheit wieder oder dieses Loch wieder füllen müssen und oder sind sie da für sich selber und sind sie vielleicht nicht immer das, was die deutsche Gesellschaft gerne von den Juden erwartet und wie sie und das ist natürlich ein enormes Spektrum und ja, gerade diese Diskussion, gestern war ich auch auf einem Podium mit dem Rapper Ben Salomon und dem Filmregisseur Kayet Arkady. Und ja, das ist ja interessant, so ein Gespräch würde ich in Amsterdam nicht haben, weil das auch weniger weniger ein Thema ist.
Weil es hier politischer ist?
Ja, und auch wegen der Vergangenheit. Ja. Das ist natürlich hier in es ist alles schwieriger und komplexer und und das spüre ich selber natürlich auch, dass ich sehe das im Allgemeinen nicht so, aber es gibt auch Momente, dass ich denke, oh ja, das ist wirklich das Land der Täter. So sehe ich Deutschland nicht, aber es gibt Momente, dass ich denke, oh ja, auch Firmen, die spenden für das Museum, aber dann, wenn die Geschichte
haben, die
so schrecklich sind, dass ich dann manchmal, wenn ich mich wirklich das bewusst werde, wirklich total schockiert bin. Das hat man nicht in den Niederlanden. Ja, okay. Also nicht in diese Maße.
Oh, ich bin froh, dass Sie da so das wirklich nochmal so detailliert erzählt haben, weil das wird so wirklich, das wird mir dann viel klarer auch dadurch. Ne? Also dass zum einen ist die wegen der Geschichte der Unterschied schon mal größer zwischen Deutschland und Niederlanden, das ist ja klar. Dann aber auch, dass durch diese das unterschiedliche, also dass durch diese Diversität und die verschiedenen Bewegungen und Immigrationsschübe und vielleicht andere Identitäten, die sich so entwickelt haben und so, dann auch nochmal ein Riesenunterschied ist. Also das war mir total unbewusst, deswegen danke für die detaillierte Antwort dazu. Ich finde das faszinierend.
Konnten Sie sich vorstellen, bevor Sie die Rolle angenommen haben, dass diese Verantwortung nicht nur das Museum zu führen, sondern auch in diesem politischeren Kontext, dass die so groß ist? Oder fühlt die sich so groß an, die Verantwortung?
Ich wusste natürlich, dass das Teil der Position war, auch wegen der Krise, die das Museum durchgegangen war, bevor ich gekommen war. Aber ich glaube auch, dass ich suche darin, eine gute Bilanz zu finden, weil ich denke, dass das Museum ist das Wichtige und die Besucher und was wir vermitteln können und was wir mit der Vermittlung und mit allen Programmen, was wir bewegen in die Besucher, aber auch, dass man vielleicht ein besseres oder ein anderes Bild bekommt, dann vielleicht die Stereotype Bilder oder die Vorurteile, so dass das Haus als kulturelle Institution eine gute Rolle spielt und dass sehr viele Leute daran teilhaben können, an die Programme. Das finde ich das Wichtigste, dass dann diese Rolle des Hauses in der ganzen, mehr auf die politische Ebene da finde ich auch wieder, das muss durch, was wir machen, durch die Programmierung, ja, muss ich das beweisen. Und ja, aber das ist vielleicht auch etwas, was ich selber noch weiterentwickeln muss oder meine Position noch weiter entdecken oder definieren, auch weil ich bin gekommen auf einen Moment, wo das, ja, das Haus gerade aus einer Krise kommen musste. So, ich sah auch als meine Aufgabe, um zuerst Ruhe zurückzubringen und Vertrauen auch innen ins Haus, aber auch nach außen. Das ist alles wieder ein bisschen nieder, alle Aufregung wieder. Und dass wir als Museum unsere Arbeit machen können.
Ja.
Und nicht, dass all diese anderen Diskussionen
davon ablenken, ja, eigentlich, ja, was Haus ausmacht. Und
ja, was das machen soll und was es bedeutet für in die Gesellschaft, um diese Vermittlung von jüdischer Kultur und Geschichte in Deutschland ja, auf eine ansprechende Weise, und dass Menschen sich auch mit diesen Inhalten begegnen können und auch, ja, mit die Programmen. Und jetzt haben wir auch das, Sie sagen, Sie haben eine kleine Tochter, wir haben jetzt das tolle Kindermuseum, die Kinderwelt Anova, das von 3 bis 12 ist. So, wir haben jetzt auch für die kleinsten Kinder ein so tolles Angebot. Und dann
das habe ich in der Vorbereitung gelesen, ja, und habe das direkt auf meine Liste der Aktivitäten geschrieben. Das finde ich ganz toll, weil das natürlich gerade bei Kindern, egal in welchem Alter, aber ich glaube ab dem Alter, ganz wichtig ist, sie an solche Begegnungsorte zu bringen.
Ja, ja, und jetzt ist der Eintritt frei. Das hat Staatsministerin Grütters hat den Eintritt für das Haupthaus, für die Dauerausstellung und für das Anova realisiert letztes Jahr. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, so in der Kiez, wo wir sind, dass es nicht diese finanzielle Barriere gibt, um dann mit den Kindern mal in so eine Institution hier reinzugehen, weil wenn man dann zahlen muss, ist das doch für sehr viele Familien, wenn man auch mehrere Kinder hat, ist das nicht erreichbar. So, das ist natürlich, ja, das ist natürlich wunderbar, dass es auch diese Teilnahme wirklich leichter wird, und wir hoffen auch mit sehr viel Outreach in der Kiez auch, ja, die Menschen, die dort wohnen, zu erreichen und auch uns dann so mehr zu verankern in der Kiez und in der Stadt.
Mhm. Ja. Also eigentlich wirklich ein Begegnungsort für alle, die sich begegnen wollen und möchten und austauschen wollen.
Ja, und es ist, dass die Geschichte, die dort erzählt wird, ist die Geschichte der Ark Noah. Und das ist natürlich eine Geschichte, die man in das Judentum, Christentum und Islam hat, aber auch es gibt sehr viele Flutgeschichten in alle Kulturen. Mhm. So, das ist auch so ein allgemeiner Einstieg, womit jeder sich auseinandersetzen kann. Und es geht natürlich über die Flut, über die viele Regen, das haben wir jetzt gesehen, so Klimawandel, aber auch Gott und der Welt, so diese größeren Themen. Warum hat Gott zu Noah gesagt, bau ein Schiff, weil wir müssen, und dann hat man es geht auch über Ausgrenzung, wer kann mit auf diesen Schiff? Alle Tiere gehen mit, nicht nur der Tier von deiner eigenen Sort oder nicht nur die Schöne oder die du denkst, die schön sind. Ja, alle Farben, alle, auch die hässlichen, oder also alles geht mit. Und dann muss man, wenn das Wasser wieder weggeht, dann muss man sich auseinandersetzen, wie soll die Welt jetzt aussehen? So, die Kinder werden angeregt, um über die Zukunft nachzudenken und wie können wir die Welt besser machen und welche Regeln brauchen wir dann und was denkst du dann? So darüber wird diskutiert, aber auf eine ganz lockere und spielerische Weise. Und ja, es ist wirklich eine wunderbare Erreicherung von das ganze Jüdische Museum Berlin.
Wenn Sie jetzt nach vorne denken ein bisschen, also Sie sind ja jetzt so 1,5 Jahre, ne? Also jetzt dabei und haben schon viel bewirkt, viel verändert, auch intern kulturell, Ausstellungen, die Kinderausstellungen, die Akademie weitergeführt, diese Begegnungsstätten gebaut. Wenn Sie jetzt so 3, 4, 5 Jahre nach vorne denken, das ist so, haben Sie vielleicht eine persönliche Vision für Sie oder vielleicht auch in Verbindung zum Museum?
Ja, was ich wirklich hoffe, ist, dass dann auch in diesen Jahren das Museum auch wahrgenommen wird als ein Ort für die Berliner und die Deutsche, dass Menschen da gerne hingehen, weil bis jetzt war 75% von den Besuchern internationale Touristen. Mhm. Und das ist natürlich toll. Und es gab so 800.000 Besucher pro Jahr, also sehr viel. Das haben wir jetzt mit Corona natürlich überhaupt nicht. Ich hoffe dann in diesen Jahren, dass es wieder
wird.
Oder zumindest, dass wir wieder auf diese Ebene kommen. Aber das ist auch, dass wirklich die Berliner Juden und Nichtjuden das auch als einen Ort wahrnehmen, wo sie gerne kommen und wo sie sich auseinandersetzen können mit sehr vielen Fragen und Themen, die Gesellschaft im Großen und Ganzen oder auch diese Leute beschäftigen. Ja. Und das ist nicht etwas, das ist ein jüdisches Museum, das ist nicht für uns. So wird es doch oft auch noch wahrgenommen. Und ich denke, das ist etwas, woran ich gerne arbeiten will. Und auch diese Verankerung, dass wir auch mehr Kooperation haben mit, es gibt so viele kulturelle Institutionen in diese südliche Friedrichstadt, dass wir mehr zusammenarbeiten und uns auch als in diese Gebiet mehr zusammen auch wahrgenommen werden, dass man auch dorthin kann und dass man dann ein sehr großes Angebot hat und dass wir mehr,
also diese Perspektivenvielfalt im Prinzip.
Ja, und mehr Zusammenarbeit auch in das kulturelle Feld, um die Besucher zu bedienen.
Mhm. Ja, da ist ja direkt, ne, Berlinische Galerie ist direkt daneben, was ist da noch, die im Kiez?
Der Landesbibliothek.
Landesbibliothek, ja. Stimmt.
Und die werden vielleicht auch einen Neubau, hoffentlich einen großen Neubau machen, aber das wird fertig sein, glaube ich, nach meiner Zeit. Wir haben ja die Berlinische Galerie, es gibt vielleicht das Kreuzberg-Friedrichshain-Museum wird vielleicht auch in der Friedrichstraße kommen und das Schwule-Museum auch. So, dann haben wir auch dort aber Topographie des Terrors und Martin Gropius-Bau, das ist alles auch nicht weit weg. Und es gibt auch das türkische Theater hinter uns. Es gibt sehr viele Häuser, womit wir, glaube ich, die Bänder verstärken können.
Ich kann mir das voll vorstellen, dass man da ein Wochenende dort verbringt und unterschiedliche, dass man da von einem Haus ins nächste, dass irgendwas eine Verbindung da besteht, warum man jetzt dort ein Wochenende oder einen Tag verbringen kann, aber nicht nur in ein Haus geht, aber auch in mehrere, dass da eine Verbindung ist.
Ja, es hat natürlich auch noch das Architekturhaus, gibt es auch. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und dass man sich dann als kulturelle Häuser auch mehr vielleicht irgendwo auch zusammen präsentiert.
Ja, genau.
Dass es um diese Möglichkeiten zu unter die Aufmerksamkeit zu bringen.
Also ich werde jetzt, ich nehme schon alleine aus diesem Gespräch ganz viel mit, aber besonders eine Sache, dass ich jetzt endlich ins Jüdische Museum gehe. Ich war noch nie da. Deswegen,
das ist schon ein schönes Ergebnis.
Ja, das war
schon häufiger
ein gutes Ergebnis.
Da, aber ich komme jetzt mit meiner Tochter. Ja. Ich finde, auf einen Aspekt würde ich noch einmal kurz gerne eingehen. Sie haben gesagt, dass der Großteil der Besucher und Besucherinnen internationale Touristen sind, die nach Berlin kommen und ins Museum kommen. Und können Sie können Sie Gründe nennen, warum das so ist? Also warum Berliner, obwohl Berlin eigentlich ja eine sehr offene Stadt ist, warum Berliner nicht sich mit dem jüdischen Museum auseinandersetzen oder nicht so aktiv ins Museum gehen? Weil das stelle ich mir als Aufgabe sehr schwierig vor, diese, ne, das ist ja im Prinzip eine Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, darauf hinzuweisen, dass das ein Ort ist, wo man sich begegnet, wo man auch über, ja, vielleicht auch Berliner Geschichte
absolut
was erfährt. Also warum das noch so ist?
Ich glaube, dass ich dann Ihnen die Frage stellen soll, warum sind Sie noch niemals dort gegangen? Weil für mich ist das schwierig zu beantworten, aber ich bin ganz neugierig, warum, das ist ja natürlich total okay, aber ich bin neugierig, warum das niemals gekommen ist.
Ja, ja, also ich habe da auch keine wirklich gut reflektierte Antwort zu, außer dass, also generell, also ich fahre oft dran vorbei, also wahrgenommen, also ist auf jeden Fall meiner Wahrnehmung stark da drin und auch Sie, dass Sie hier sind als Wunschgast, ist auch, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass ich mich einfach dafür interessiert habe auch. Generell interessiere ich, also finde ich Judentum sehr, sehr interessant, ist jüdische, auch das jüdische Leben. Bin kein religiöser Mensch, aber finde es interessant, Religion zu verstehen und auch zu Kunden finde es, das Judentum, das, was mich am Judentum interessiert, ist, dass es so reich ist an, Sie haben so ein paar Beispiele gegeben, ne? die Feste, Schabbat, ich habe selbst meinen Los Angeles in der jüdischen Familie Schabbat so eingeladen als Nicht-Mitglied der Familie und fand das so so eine schöne wöchentliche Tradition, die gesamte Familie zusammenzubringen für den Abend und zu zelebrieren gemeinsam. Und das hat für mich so, also ich habe so Zugänge gefunden, nur vereinzelt, aber halt nicht, wie man sagt, nie gemacht, noch nie geschafft. Und ich finde, das war jetzt heute so ein, wie so ein Forcing-Mechanism zu sagen, okay, jetzt mache ich das. Jetzt ist meine Intention, das wirklich zu machen, weil es mich auch wirklich interessiert. Mhm. Ja, und ich glaube, Isas Punkt, Judentum oder jüdische Geschichte in Deutschland hat so einen krassen Stellenwert, Judentum in Berlin als Stadt, in der ich ja 12 Jahren zu Hause bin, als Belgier, ne, als Europäer. Also es gibt keine Entschuldigung, noch nicht da gewesen zu sein.
Ja, man darf sich nicht zu entschuldigen, aber es ist natürlich, es ist auch die Geschichte, der sehr lange Geschichte von jüdischer Anwesenheit in was wir jetzt Deutschland nennen, aber es ist natürlich auch eine gemeinsame Geschichte.
Ja.
Es ist nicht die Geschichte der Juden und dann haben wir die Geschichte der... Nein, das war...
Ja.
Und deshalb denke ich, dass das für jeder, die hier lebt, interessant sein kann. Und es ist und in die Wechselausstellung haben wir natürlich so ein diverses Programm. Da kann man immer in Fotografie interessiert sein oder zeitgenössische Kunst oder ein kulturhistorisches, so das ist, aber es ist natürlich auch, dass man immer weniger nach Museen geht in der eigenen Stadt.
Mhm.
Und wenn man in der Ferien ist vielleicht oder ein Städtetrip macht, dass man dann geht man nach all die Museen. Und wenn man selber in das Tagtägliche nicht so dazu kommt, das erkenne ich selber auch. Man,
das stimmt. Ich bin 2007 bin ich nach Berlin gezogen. Ich komme eigentlich aus Bonn und bin in den ersten 2 Jahren, ich war sehr überfordert mit dieser Stadt. Erstens, weil sie groß ist, zweitens, weil ja, ich irgendwie erstmal ankommen musste und bin dann aber viel mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren und habe auf einmal gemerkt, wie reich diese Stadt an Geschichte ist. Im Prinzip an jedem Ort, an dem man in Berlin ist, hat Geschichte stattgefunden oder hat etwas stattgefunden. Schreckliche Geschichte, positive Geschichte. Und das hat mich damals dazu gebracht, dass ich erstens viel mit dem Fahrrad einfach an all die Orte gefahren bin und so sehr viel über nicht nur die Berliner Geschichte, sondern auch über die deutsche Geschichte gelernt habe und dann in die Museen gegangen bin. Das ist aber lange Zeit her. Also ich habe das dann irgendwann später nochmal so ein bisschen wieder aufgeholt. Aber gerade wenn man in Berlin lebt, jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht in Berlin leben, ich finde, das ist das Faszinierende an dieser Stadt, dass egal wo man ist und man sich umdreht und umschaut und mit dem Ort, an dem man steht, auseinandersetzt, dass man realisiert, hier hat irgendeine Art von Geschichte, politischer, gesellschaftlicher Geschichte stattgefunden. Und deswegen umso wichtiger, dass ja die Berliner, nicht nur die Berliner, die hier aufgewachsen sind und geboren sind, sondern die auch hier hingezogen sind, sich mit dieser Stadt und mit dieser Geschichte und mit den Begegnungsorten beschäftigen. Weil mir hat das damals die Augen geöffnet. Also diese Faszination dafür, was in dieser Stadt eigentlich alles zusammenkommt, ne, und passiert ist. Und ich glaube gerade, weil Sie das auch gesagt haben, ich glaube gerade für Kinder, denen wieder so diesen Entdeckergeist mitzugeben und zu sagen, komm, wir entdecken jetzt mal, egal an welchem Ort oder egal auf welche Art und Weise, Kultur und Geschichte. Ich glaube, das ist total wichtig. Und deswegen, also ich habe das auf meinem Zettel jetzt.
Heute ist Freitag, das ist wunderbar. Am Sonntag bin ich da.
Und Eintritt frei.
Eintritt frei, sogar. Also hier Aufruf an alle. Wir treffen uns alle im Jüdischen Museum. Dem Ort, einem Ort für Begegnen und Austausch.
Aber jetzt noch mit einem Zeitfenster-Ticket wegen der Corona-Maßnahmen, leider.
Leider.
So, man muss
sich anmelden.
Anmelden, ja.
Okay. Alle Infos gibt es dann auf der Webseite.
Ne, und die, in unseren Shownotes.
Und in unseren Shownotes, ja. Wir würden drei schnelle Fragen zum Abschluss machen. Mhm. Oder hast du?
Ich habe noch eine Frage, die können wir auch unter die drei Fragen setzen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf Begegnung und Austausch? Wir haben ganz viel, dieses Wort Begegnung kam ganz häufig in unserem Gespräch auf und auch Diskussion und egal ob im öffentlichen Raum oder im Safe Space, also im geschützten Raum. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass Menschen sich offener entgegentreten und und mehr ins Gespräch kommen. Dass es weniger wichtig ist, wo sie herkommen, wer sie sind und so weiter.
Sehr schön. Wir haben so eine Rubrik im Podcast, in der wir der derzeitigen Gästin eine Frage stellen. Die Frage ist, wenn sie oder du nicht weißt, wer die nächste Gästin ist, welche Frage hättest du unbekannterweise an eine Frau, an die Frau? Und wir haben diese Frage auch Sarul gestellt. Sie ist Managerin bei Spotify, kümmert sich ganz viel um Podcasts und sie hat folgende Frage für sie, unbekannterweise. Was ist etwas in ihrem Leben, was sie noch nicht gelernt haben und wahrscheinlich auch nie lernen werden und warum?
Ich werde nie lernen, um Parachute zu springen.
Fallschirm zu springen,
ja. Weil das klingt vielleicht spannend, aber wenn Sachen zu spannend werden, dann habe ich keinen Mut. So, ich glaube, dafür bin ich nicht mutig genug.
Passt das zu das, was Ihre Eltern gesagt haben? Ihr dürft alles machen, außer Reiten und Pfadfinder und nicht Fallschirmspringen.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Das kam aber sehr spontan.
Das kam sehr spontan, sehr schön. Und jetzt die Frage an Sie. Wenn Sie nicht wissen, wer unsere nächste Gästin ist, haben Sie was Sie interessiert? Was wäre Ihre Frage?
Was macht Ihnen Spaß an der Arbeit? Weil ich finde, dass Spaß haben und auch dafür sorgen, dass die Menschen, mit wem man arbeitet, auch Spaß haben, das finde ich sehr, sehr wichtig.
Super. Was macht Ihnen Spaß an Ihrer Arbeit?
Das zusammen mit der Mitarbeiterschaft, die alle wirklich tolle Expertise haben, alle auf ihre eigene Gebiet. Und das habe ich auch wirklich entdeckt, dass ich seit ich dort arbeite, so ja, wie viel sie wissen und so, das macht mir sehr viel Spaß und ja, es macht mich jetzt auch Spaß, da in diesen Vordergrund zu stehen, um das zu entdecken, dass das auch möglich ist und erlaubt.
Ja, sehr gut. Frau Berg, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war für mich ein, Sie haben mir Einblicke gegeben in ein Leben oder in ein Haus und Ihre Arbeit im Haus, die ich nicht so kannte. Und was ich auf jeden Fall so mitnehme aus dem Gespräch ist, dass Sie so eingangs sagten, ich mag nicht so gerne über meine Person sprechen, mehr über die Sache. Und man hat das richtig gespürt in ihrem Gesicht. Man kann das nicht sehen, das ist kein Videopodcast, aber sobald sie über ihre Sache und Arbeit sprechen, dann leuchten sie so auf. Und das war sehr, sehr bereichernd zu erleben. Vielen Dank für Ihre Offenheit und für Ihre Zeit und fürs Teilen Ihrer Geschichte.
Danke euch auch und es hat mich Spaß gemacht.
Das freut uns. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich habe auch zwei Sachen, wo ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenke, ist dieses Herangehen an Begegnung und Begegnungen schaffen und Begegnungsräume schaffen. Und da wollte ich eigentlich noch zwischendurch drauf eingehen, aber ich habe das Gefühl mitgenommen, dass Sie eine intrinsische Wissbegierigkeit haben, ohne dass Sie jemand dazu antreiben muss. Oder antreiben musste früher, sondern dass das so aus ihnen herauskommt, was die Sprachen angeht, was die Auseinandersetzung mit dem Judentum angeht, was den Schritt in den Kulturbereich angeht. Und das finde ich ganz bemerkenswert, weil das sieht man nicht oder erfährt man nicht häufig bei Menschen. Häufig werden Menschen entweder aus dem Elternhaus angetrieben oder durch andere Personen im Umfeld angetrieben. Aber bei Ihnen habe ich das Gefühl, das kommt immer, Sie pushen sich selber sozusagen, um neue Dinge zu lernen. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und sehr spannend, nochmal auch für mich darüber nachzudenken. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Und ich hole jetzt mal ein Ticket für meine Tochter.
Ja. Was lög, bedankt. Merci beaucoup.
drei Sprachen fehlen.
Ja, wie ist es auf Jiddisch und Hebräisch?
Agroischen Dank.
Agroischen Dank, ja.
Und Tudaraba.
Tudaraba.
Und thank you auf Englisch.
Und thank you. Ja. So, jetzt haben wir sie alle durch. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, dass du dabei warst. Und vielen Dank auch an unseren Partner dieser Episode, Schieß Mercedes und Manufaktum. Und vielen Dank an Jasmin Stuckinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Eure Isa
und euer David.